Willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir normalerweise praktische Fragen stellen, die wir dann mit Hilfe von wissenschaftlicher Theorie beantworten. Mein Name ist Stefan und mit dabei ist wie immer Rebecca. Hallo Rebecca.
Hallo Stefan.
Ja, es ist schon wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir nehmen eine Weihnachtsfolge auf.
Das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, unsere Tradition weiterzuführen. Wir haben auch schon ganz lange nicht mehr nur was zur Zeit aufgenommen, habe ich gerade das Gefühl.
Das stimmt. Unsere jahrelange Tradition.
Ja.
Aber wir hatten jetzt auch schon einmal eine Sommerfolge eingeschoben, 2020. Und weißt du noch, über was wir da gesprochen haben in unseren Weihnachts- und Sommerfolgen?
Also in unserer letzten Weihnachtsfolge haben wir Podcast-Empfehlungen gegeben.
Genau.
In der Weihnachtsfolge davor vielleicht Leseempfehlung.
Und dann haben wir doch über Filme gesprochen.
Unsere Lieblingsweihnachtsfilme und
genau,
davor.
Genau.
Oder hatten wir da noch keine?
Das war unser erstes Jahr 2019. Und dann hatten wir noch eine Sommerfolge 2020,
ja,
da haben wir über unsere Strandliteratur gesprochen, über unsere Sommerbücher oder über Literatur allgemein. Was bleibt denn da noch übrig?
Könnt ihr es euch schon denken? Wir sind einfach, also wir haben keine Anstrengung unserer Gehirne gescheut, um sehr kreativ zu sein und heute also mit
Serien weiterzumachen natürlich. Wir haben auch kurz überlegt, so machen wir was zu Essen oder Musik. Essen wäre vielleicht ein bisschen, ja, kann man glaube ich nicht so gut drüber sprechen. Da kriegt man vielleicht auch Hunger, wenn man drüber spricht. Und Musik, ja, wir müssen uns ja alle der GEMA beugen. Deswegen sind Serien eigentlich am naheliegendsten gewesen. Und wir haben auch einen sehr naheliegenden Aufhänger natürlich. Denn der enorme Erfolg einer Serie jetzt in der zweiten Jahreshälfte, diese von aus 2021. Wir reden natürlich über Squid Game, eine Serie aus Südkorea von Hwang Dong-hyuk. Hast du den Squid Game gesehen, Rebecca?
Nein, immer noch nicht.
Oh, dann kann ich dich auch nicht fragen, wie du es fandest.
Nee, aber das ist auch bei mir mal wieder so klasse. Ich habe ja auch immer noch nicht, also das ist ja bei mir auch mal ganz typisch, ich habe ja auch immer noch nicht Breaking Bad gesehen.
Ah, okay.
Das ist natürlich, ich bin so eine, die Sachen, die alle immer so hypen, erstmal nicht gucken kann, weil das nervt mich dann zu sehr.
Ja, mal gucken, ob da vielleicht die eine oder andere Serie schon noch vorkommt, die du noch nicht gesehen hast. Wir haben nämlich gedacht, wir machen das so in vier Kategorien. Vier Fragen haben wir uns selber ausgedacht und beantwortet. Vorher noch die Info, ich meine, was halte ich überhaupt von Squid Game? Das könnte ich jetzt sehr lange ausführen, habe ich aber auch schon an anderer Stelle gemacht. Ich habe da mit Christian Eichler vom Katz-Podcast drüber gesprochen, der ja auch in unserer letzten Endjahresfolge empfohlen wurde, der Podcast Katz. Könnt ihr euch gerne anhören, was ich dazu Squid Game meine. Haben wir eine Stunde drüber gesprochen. Und heute kümmern wir uns eben um Serien. Wie gesagt, es gibt diese vier Rubriken. Wir haben erstmal die Frage, eine Serie der Jugend, dann eine Serie für die Ewigkeit, ein Guilty Pleasure und eine Weihnachtsempfehlung. Das sind so die vier Fragen, die wir uns heute ausgedacht haben. Wollen wir die auch in der Reihenfolge machen, Rebecca? Also mit Jugend anfangen?
Ich hätte jetzt auch gesagt, ja, ich dachte Kindheit. Jugend habe ich jetzt gar nicht.
Kindheit und Jugend, genau.
Aber ja, genau, das ist doch eine schöne chronologische, ein guter nostalgischer Einstieg.
Genau, dann darfst du gerne beginnen, Rebecca, mit einer Serie deiner Kindheit.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand es ganz schwierig natürlich, mich für irgendwas zu entscheiden eigentlich. Ich hatte eigentlich bei allen immer so ein bisschen so verschiedene Sachen im Kopf und dachte, okay, ich nehme halt einfach irgendwas und schmuggel was anderes noch ein, während ich darüber rede. Und ich habe mich deswegen entschieden für Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Also im Original ist, glaube ich, Lois und Clark The New Adventures of Superman oder so. Weiß ich nicht. Ich war damals noch klein, als das im Fernsehen lief. Und meine Mutter und meine Schwester und ich haben das immer sonntags geguckt. Das war unser Ritual. Und das war noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die Zeit, als die goldene Weltkugel von ProSieben immer noch so durchs Bild flog irgendwie.
Ah,
ich habe immer so,
ganz,
ich weiß
ganz
auch nicht.
Dunkel, ja.
Ich erinnere mich immer so an so bestimmte alte Werbungen und auch so alte Logos quasi. Und ein Spieler. Und das war einfach irgendwie total nett, weil man sich dann immer, hatte man einfach so was Nettes, wo man sich gemeinsam drauf freuen konnte. Und ich wollte halt früher immer Journalistin werden. Deswegen fand ich natürlich Lois Lane sowieso total cool. Wie in fast jedem Superman-Ding ist es irgendwie faszinierend, diese typische Sache so, ach, das merkt man doch null, dass der das ist. Guck mal, der hat doch eine Brille auf. Ich lieb's einfach wie in diesen ganzen hässlichen Endline-Filmen, wo dann setzt einfach das hässliche Endline plötzlich die Brille ab und alle denken so, wow, die ist so schön. Ja, von daher, sie ist von 93 93 bis 97 lief die Serie. Also ihr merkt, ich bin alt, dass ich das noch schon schön gucken konnte. Und es gab 4 Staffeln. Ja, und eigentlich kann man darüber gar nicht so viel Spannendes sagen, aber ich lieb's einfach, ne, dieser 90er, diese schöne 90er-Ästhetik und diese Büros und diese Klamotten. Also es ist auch, ich habe da vor, ich weiß nicht, vielleicht vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder so, habe ich da nochmal reingeschaut. Die kann man leider, glaube ich, nirgendwo sehen. Ich hab sie auf DVD, weil habe ich einfach schon ganz lange, wegen des Nostalgiefaktors und deswegen auch meine Serie jetzt der Kindheit. Aber es ist einfach irgendwie so eine nette Zeitreise, wenn man halt ein Kind der 90er ist, auf jeden Fall, ja.
Mhm. Gerade dieses Klischee mit dem, mit diesem, ich sag mal, hässliches Entlein mit der Brille, dann gibt's ja auch viele so Teenie-Komödien aus der Zeit, die dann auch mit diesem Klischee eigentlich spielen,
wo
dann irgendwie so der Coole von der Schule kommt dann, ja, und dann gibt's die Transformation und so.
Genau.
Gibt's heute nicht mehr. Ist vielleicht ein bisschen schlecht gealtert. Ist die Serie dann auch schlecht gealtert, also Superman, oder ist die eigentlich noch heute,
ja,
konsumierbar?
Also ich meine, wie wir mittlerweile wissen, weil wir jetzt alle natürlich mehr wissen als früher, ist natürlich so schwarze Repräsentation immer schwierig. Also die sind natürlich alle sehr weiß. Also da gibt's bestimmt mal so den occasional schwarzen Charakter, aber vielleicht ist der dann auch so ein, wie heißen die im Fahrstuhl stehen und liftmäßige Assistenten? Ich weiß es nicht mehr.
Liftboys,
schon das Wort klingt schrecklich, oder?
Ja. Heißen die so? Wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung, aber es klingt überzeugend. Auf jeden Fall, genau, ist natürlich sehr weiß. Das ist immer so eine Sache, weil ich mir so denke, dass, ich weiß gar nicht, ob, das ist ja Metropolis, also es ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen so New York-mäßig, ne? Also soll, glaube ich, New York eigentlich immer da sein. Ich weiß es ehrlich gesagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Fällt mir gerade so auf. Und das ist natürlich einfach nicht eine realistische Darstellung. Das ist natürlich schwierig. Andererseits ist halt Lois Lane ist ja einfach so die Superreporterin, die auch irgendwie den Clark immer so als kleines Landei so fertig macht, also so in Bezug auf die weibliche Darstellung ist es eigentlich ganz gut. Aber ja, also von daher bestimmt an manchen Stellen schlecht gealtert, aber da ist halt sowieso um so Superman und irgendwie unrealistische Fälle und dann so den bösen Lex Luthor und so, das ist ja alles immer so völlig überzogen geht. Ich finde, bei solchen Serien funktioniert es eigentlich immer auch später noch ganz gut, ne? Weil irgendwie kennen wir das ja auch immer noch. Also dann heutzutage ist dann halt, sind die Charaktere vielleicht häufiger dann so ein bisschen mehrdimensionaler sozusagen, ne? Also, ja, dass man es nicht mehr ganz so, aber es gibt's ja trotzdem noch. Also ich glaube, in diesen klassischen, auch immer noch so Superheldinnen-Filmen gibt's schon immer noch dieses sehr Stereotype, ne, das sind die Guten, das sind die Bösen und so. Das finden wir, glaube ich, immer noch. Also in besseren gibt es eben mehr Nuancen. Aber ich finde das eigentlich auch an manchen Stellen schon relativ nuanciert. Also ich überlege gerade, ob Lex Luthor zum Beispiel einfach wirklich nur blöd war oder ob der auch mal nette Seiten hatte. Wobei, ich glaube, der war schon eher schwierig. Aber ja, also es ist einfach so eine nette, nostalgische Kindheitssache. Ja. Mhm. Und bei dir?
Ich habe die nie gesehen, die Serie.
Nee.
Also ich wusste, dass es die gab, aber es war nicht so, war nicht so meins. Ich war immer so der Batman-Fan, das ist ja auch DC.
Auch.
Aber die Serie habe ich nie verfolgt, Superman. Ich habe aber auf meine Jugend- oder Kindheitsserie lief auch auf Pro7. Ist sogar noch etwas älter als deine Serie.
Mm. Obwohl, wie gesagt,
sie läuft auch, soweit ich weiß, immer noch auf Pro7. Kannst du dir denken, um welche Serie es geht?
Älter als
Ein bisschen älter und sie läuft aber immer noch.
Oh,
das ist, glaube ich, eine der
Simpsons.
Serien mit, genau, ja. Die Simpsons. Also die Wahl fiel mir gar nicht schwer, weil ich habe Simpsons schon so lange, also ich gucke die schon so lange ich denken kann eigentlich, weil die liefen mir eben auch schon so lange ich denken kann, also seit 89. Ich bin kurz vorher geboren und als Kind kann man die Simpsons gucken, weil die ja auch so ein bisschen Slapstick-Humor natürlich noch haben, was dann als Kind auch was man auch verstehen kann. Natürlich ist es Zeichentrick, aber als Teenager habe ich die Serie abgefeiert und das ist so, das hat, glaube ich, mein Humor total geprägt und meine Freunde und ich, wir haben das einfach jeden Abend war das so ein Ritual, dass wir die zusammen gucken oder am nächsten Tag darüber sprechen und das ging viele Jahre so. Ich glaube, die liefen immer um 18 bis 19 Uhr, teilweise lief dann auf Futurama noch mit dabei und die Simpsons, ich meine, Jeder und jede wird sie kennen, diese Serie, muss ich die noch groß vorstellen. Natürlich muss man dazu sagen, dass die Simpsons auch stark an Qualität verloren haben. Also die gibt es ja immer noch mittlerweile, glaube ich, in 30 plus Staffeln, keine Ahnung. Und ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Staffeln so 3 bis 13, sagt man so, sind die guten, ist so der Zenit. Und da sind so Folgen dabei wie Humor in New York oder all die anderen Folgen. Also Humor in New York habe ich letztens nochmal geguckt. Die ist einfach wunderbar, die Folge.
Die weißt du, welche Staffel gewonnen. Das ist mit dem Raven? The Raven mit diesem Edgar Allan Poe-Ding.
Nee, das ist wahrscheinlich so eine Halloween-Folge. Ne? Die mochte ich immer nicht so gerne, die Halloween-Folgen, weil die waren ja so Anthologie, ja. So episodenhaft dann. Genau, aber sonst die Simpsons, da gibt so viele Klassiker, die man sich angucken kann und muss. Und passenderweise sind die Simpsons auch am 17. Dezember zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Mm. Also ungefähr zu dieser Zeit. Und die allererste Simpsons-Folge habe ich mir gerade noch mal angeguckt vor dieser Aufnahme. Die heißt nämlich Es weihnachtet sehr. Und da geht es darum, wie der Familienhund Knecht Ruprecht zu den Simpsons kommt. Das heißt, es ist auch sozusagen schon eine kleine Weihnachtsempfehlung, weil die erste Simpsons-Folge, die erste Staffel, erste Folge, ist eben, ja, da geht es eben um Weihnachten, wie die Simpsons Weihnachten verbringen. Aber die ersten drei Staffeln, die waren noch, sage ich mal, so sehr roh und die waren auch immer so ein bisschen mit so moralischem Zeigefinger noch ganz stark, was sie dann später nicht mehr hatten. Ja. Aber eine ganz klasse Serie. Hast du dir dann auch geguckt, Rebecca?
Na klar. Also ich glaube, die konnte man gar nicht gucken, oder? Also in unserer Generation auf jeden Fall. Also heutzutage gibt es bestimmt Leute, die das nicht kennen, aber also jüngere Menschen.
Ja, aber die laufen ja immer noch, deswegen.
Ich glaube, die sind nicht mehr so ein Kult wie damals.
Ja,
also
genau.
Habe ich zumindest das Gefühl, aber vielleicht kriege ich, also ja, ich glaube, es gibt ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir müssten mal jemanden sehr jungen einladen und fragen, was eigentlich so deren wirklich hier so Kult. Das Problem ist, dass es halt auch viel mehr gibt, gefühlt. Ne?
Ja, so Family Guy, Rick and Morty und auch South Park kamen ja alle nochmal danach. Mhm. Und ich glaube, Family Guy ist, glaube ich, auch so eine Serie, die dann viele Simpsons-Fans so quasi abgegriffen hat und die quasi dann eher mit Family Guy groß geworden sind als mit den Simpsons.
Wobei ich das auch zum Beispiel nie verstanden würde ich sagen. Findest du? Ich finde das ganz anders.
Also mittlerweile sind die Simpsons ja so ein bisschen mehr wie Family Guy geworden mit diesen Einspielern, sage ich mal. Das ist wohl bei den Simpsons mittlerweile mehr so. Aber wie gesagt, ich gucke auch keine neuen Simpsons-Folgen mehr, sondern die alten Folgen, die sind immer in meinem Herzen drin. Deswegen ist das auf jeden Fall die Serie meiner Jugend.
Nee, ich habe das schon auch sehr viel geguckt. Also irgendwie, ich habe auch, haben wir, glaube ich, mal irgendwann sogar drüber gesprochen. Ich habe mit meiner Schwester auch so typische komische Insider von auch irgendwelchen Simpsons-Folgen, die immer so bekloppt waren. Ich mochte halt immer so, dass wenn jemand irgendwie so auf so einem Trip war oder komisch geträumt hat oder ich glaube, Lisa war irgendwann mal so aus Versehen angetrunken wegen irgendwas, oder weil sie so einen Schluck Bier getrunken hat oder von irgendeinem Fluss, auf dem sie gefahren sind im Duff Bier Adventure Park oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber das sind auch eher so, also weiß gar nicht, ob ich mich immer so an so ganze Folgen erinnern kann, aber es gibt immer so Szenen, die ich auf jeden Fall auch noch total in meinem Kopf habe. Und ich glaube, ich fand die ersten auch ganz komisch, also so aus den früheren Staffeln, da sahen die ja auch noch so seltsam gezeichnet aus, fand ich als Kind irgendwie immer befremdlich, also das weiß ich auch, dass ich die nicht so gut fand. Und ich glaube, der Witz ist halt, dass man immer was anderes verstanden hat, ne? Also als man sehr jung war, was du schon gesagt hast, war es halt einfach eher so ein bisschen so, und als man dann so ein bisschen mehr geblickt hat, das war ja auch immer so ein bisschen das Lob über die Simpsons, das ja durchaus immer auch sehr politisch kommentiert sozusagen war, ne, an vielen Stellen. Ich glaube, deswegen hat das auch gut funktioniert, tatsächlich über eine relativ weite Altersspanne, so, ne?
Mhm. Ja. Genau.
Also du fandest es nicht schwierig, dich zu entscheiden?
Nee, fand ich nicht, weil die Simpsons ist einfach, die waren so immer da und sonst, ich habe noch sonst auch noch so diese Batman-Zeichentrickserie geguckt, ich habe Pokémon geguckt früher, aber die Simpsons, die waren halt immer da, eigentlich bis zu meinem Umzug oder bis zum Auszug von zu Hause, da habe ich dann eigentlich nicht mehr so viel Fernsehen geguckt, aber früher war das schon so das Ding.
Da hatte man ja auch nichts anderes. Kinder, ihr könnt euch nicht dran, wenn ihr jünger seid, dann könnt ihr euch da nicht dran erinnern, aber wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur den Fernseher. Aber deswegen, ich habe tatsächlich auch relativ viel, weil wir waren halt auch schon viel alleine zu Hause, weil meine Mutter viel arbeiten musste, random fact. Und ich glaube, da darf man, also ich kenne auch Leute, die gar nicht so viel Fernsehen durften, aber wir hatten schon ganz guten Access zum Fernseher. So. Und es gab halt auch so viele Serien damals. Meine Schwester war voll der Sailor Moon-Fan. Und ich fand das komisch. Ich war aber zum Beispiel Lady Oscar-Fan. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Das ist halt auch Anime quasi, was ich eigentlich auch interessant finde. Das ist eigentlich ja alles japanische. Ne? Ich glaube, es kam alles aus Japan, japanische Kultur irgendwie war.
Sogar Heidi kam ja aus Japan.
Ja, stimmt. Da gab es ja ganz viele Serien. Auf jeden Fall war Lady Oscar eine Frau zur Zeit der Französischen Revolution, die dann aber irgendwie Soldat Fürstin war, weil ihr Vater sie als Mann jetzt, ach, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall fand ich das ganz toll. Fand ich hier starke Frauenrollen war, glaube ich, mein Ding, aber wahrscheinlich war die auch nicht so stark, aber in meiner Wahrnehmung war sie es damals auf jeden Fall und hat aber dazu geführt, dadurch, dass ich das als Kind gesehen habe, dass ich dann später, so zum Beispiel, wenn wir irgendwie über Französische Revolution gesprochen haben, entweder in Geschichte oder auch später in Französisch oder so, fand ich das total super, weil ich irgendwie so einen Bezug dazu hatte. Also natürlich hat man da keine guten historischen Fakten bekommen, aber es war schon irgendwie so eine Basis, auf der man dann so aufbauen konnte und deswegen finde ich sowas immer ganz interessant, wie man dann doch dafür sorgen kann, dass vielleicht Kinder bestimmte Themen interessant finden.
Mhm. Habe ich auch nie gesehen, aber kann man sich bestimmt noch mal angucken, wenn man da neugierig
ist. Ich glaube, es gibt sogar bei Amazon Prime, ohne Scheiß.
Ja, okay. Kann
alles gucken.
Punkt 2 auf der Liste, eine Serie für die Ewigkeit. Also das ist nochmal die Frage, für unsere Ewigkeit oder generell, die wir auch weiterempfehlen würden, die man immer gucken kann, die man immer gucken sollte, wiederholt, auch mehrmals gerne, so habe ich das aufgefasst, diese Frage.
Ich würde auch voll gerne von euch da draußen hören, wie ihr das sehen würdet, weil ich habe mich natürlich genau das auch gefragt, also ist damit sowas Zeitloses gemeint oder was einen selber einfach irgendwie immer begleitet oder was man immer noch gucken kann sozusagen, da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Thema, wie gut altern manche Serien, ne? Und deswegen, also ich habe es, glaube ich, so ein bisschen für mich auch so, also eher für mich, für so ein, was ist für mich irgendwie zeitlos und womit fühle ich mich irgendwie, oder was kann ich immer wieder gucken? Und das ist, glaube ich, für viele Menschen irgendwie so dieses, was geht eigentlich oft, ne? Also wenn nicht mehr so viel geht oder man so irgendwie genervt ist von irgendwas oder was ist das, was man, wenn man sich auch nicht so konzentrieren will, was ist das, was man einfach guckt, weil man schon weiß, wie man sich dabei fühlt. Also ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Faktor, dass man irgendwie weiß, also jetzt, ne, gerade auch, wenn man zum Beispiel in so einer komischen Stimmung ist und du guckst so eine Serie und weißt nicht, was passiert und dann kommt da vielleicht irgendwas total Triggerndes drin vor oder so, ne? Und ich glaube, bei diesen für die Ewigkeit, das sind irgendwie so Sachen, wo man einfach auch schon weiß, so, wie fühle ich mich damit, ne? Oder zu welcher Stimmung passt das vielleicht?
Dann schieß los.
Jetzt habe ich ja schon so viel, jetzt kannst du auch anfangen.
Okay, dann fange ich diesmal an. Das war für mich die schwierigste Frage, glaube ich. Weil ich habe es eher so gemacht, welche Serien habe ich denn häufiger geguckt und welche kann ich immer wieder gucken und würde ich auch so weitergeben. Da sind auf jeden Fall, also Breaking Bad wäre mit auf der Liste, dann True Detective, die erste Season habe ich oft geguckt, Breaking Bad habe ich auch bestimmt 4-mal geguckt, Game of Thrones tatsächlich auch, obwohl ich die gar nicht so unbedingt weiterempfehlen würde, weil die schon ein bisschen Special Interest ist irgendwie, wobei die haben ja auch super viele Leute gesehen.
Haben ja viele, ja.
Ja, die habe ich bestimmt auch 3-mal gesehen. Und dazu muss ich auch sagen, ich bin nicht so der riesige Seriengucker mehr. Ich habe mal vor ein paar Jahren bestimmt jetzt mehr Serien geguckt. Und deswegen fehlen mir auch noch Serien, so wie die Sopranos. Die haben, glaube ich, viele Leute würden auch sagen, dass die Serie für die Ewigkeit, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich wähle auf jeden Fall, weil ich die Serie, glaube ich, am häufigsten gesehen habe, Twin Peaks von David Lynch. Die ist erschienen 1990 bis 91. Es gibt auch nur 2 Staffeln, weil die dann aufgrund ihres speziellen Charakters, würde ich mal sagen, frühzeitig abgesetzt wurde. Da musste David Lynch eben mit Mark Frost, war das, glaube ich, musste dann ein bisschen umschreiben und eben die 2. Staffel verkürzen. Es gab noch einen Kinofilm zu Twin Peaks und es gibt auch noch eine 3. Staffel, die aber erst vor 4 Jahren rauskam, 2017. Die habe ich noch nicht gesehen, die 3. Staffel. Ich beziehe mich also eher auf die 90er Jahre, auf diese beiden Staffeln. Und Twin Peaks ist eben, ja, worum geht es? Also es ist eine Mystery-Serie, würde ich sagen. Es geht um einen Mordfall in einer Kleinstadt, die Twin Peaks heißt. Und die Kleinstadt kennt solche grausamen Morde nicht. Und ein junges Mädchen wird tot aufgefunden, Laura Palmer. Und da kommt ein FBI-Agent, kommt dann in die Stadt, Dale Cooper. Und er ermittelt eben und möchte rausfinden, wer dieses junge Mädchen denn umgebracht hat. Und trifft dabei auf die BewohnerInnen von Twin Peaks und das sind alles so Charaktere, würde man sagen, so Typen irgendwie. Und wer David Lynch kennt, der weiß schon, womit man es da zu tun hat. Also es sind auf jeden Fall super geschriebene Charaktere, muss man sagen. Sehr liebenswert. Es wird sich viel Zeit genommen, die Story zu erzählen. Es passiert gar nicht so viel, weil es geht ja um einen Mordfall eigentlich. Natürlich gibt es auch noch so ein paar Nebenhandlungen, die alle gut ineinander greifen, würde ich sagen. Die Serie, die hat eben so was Surreales, was ganz Gemütliches auch, was Mystisches, ist schwierig zu fassen. Es ist eben so wirklich eine Kultserie und die hat so einen ganz, ganz eigenen Charme. Es geht auch viel um Kaffee trinken und Kuchen essen. und ist für mich auf jeden Fall die Serie für die Ewigkeit. Vor allem, weil es auch aus historischer Sicht interessant ist, weil die Serie, meine ich, so eine der ersten Serien war, die eben dieses Serielle hatte. Also die quasi, wo es nicht so darum ging, wie man was bei den Simpsons oder so hatte, dass dann die Storys immer abgeschlossen sind oder auch bei sowas wie Star Trek oder so. Da gibt es dann quasi immer nur einzelne Abenteuer in den einstündigen Folgen, sondern bei Twin Peaks ging es wirklich, wie man es heute eigentlich fast nur noch kennt, eigentlich immer um so ein, also da geht es schon darum, dass man den Mordfall aufklärt, aber in jeder Folge kommt dann so ein quasi neuer Hinweis dazu oder so. Also es ist eine aufeinanderfolgende Serie, die dann auch sowas wie den Cliffhanger geprägt hat und so. Und Twin Peaks war dann eine der ersten, danach kam irgendwann Lost, die das auch so gemacht hat. Aber Twin Peaks, wenn man sich einigermaßen für Film und Serien interessiert, muss man Twin Peaks eigentlich gesehen haben, denke ich. Hast du die denn auch gesehen,
Rebecca? Jetzt kommt wieder mein Bekenntnis. Ich als Lynch-Fan habe tatsächlich nur den Anfang gesehen. Also ich habe das auch noch nicht, weil ich irgendwie, das ist, mein Problem ist einfach bei sowas, das gucke ich mir total genau an. Also das ist nicht sowas, was ich einfach mal so weggucke. Und da hat man irgendwie, finde ich, tatsächlich nicht so oft Gelegenheit für. Und da muss man sich die Zeit, finde ich, schon sehr bewusst nehmen. Und ich glaube, eine Zeit lang gab es die auch einfach nicht irgendwo, wo ich sie hatte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt, kann man die jetzt irgendwo gucken?
Man kann sie zumindest leichter kaufen. Also ich weiß, damals bin ich auf jeden Fall den DVD-Boxen hinterhergerannt. Ja. Jetzt gibt es die, glaube ich, zumindest auszuleihen oder zu kaufen bei den gängigen Streaming-Anbietern.
Vielleicht nehme ich mir das jetzt vor für die Feiertage.
Ja, also Twin Peaks, es ist auch die perfekte Feiertagsserie.
Also ich kenne das auf jeden Fall, weil ich habe super viel David Lynch dazu gemacht und gearbeitet und kenne auch Analysen dazu. Also ich kenne quasi, ich weiß Dinge über Twin Peaks und ich habe auch, ich meine, ich habe oft die erste Folge gesehen, wollte mir das halt einfach dann irgendwie genau angucken. Aber die ist nicht so crazy wie die Filme, ne? Oder?
Ja, die zweite Staffel, die ist schon ein bisschen abgehobener, weil die eben auch viel dann komprimieren mussten. Und ich glaube, die dritte Staffel, die ist schon, glaube ich, sehr artsy. Okay. Die habe ich auch noch nicht gesehen, weil mir geht's jetzt auch nicht mehr so darum, dass da geht's nicht mehr um den Mordfall und so, da geht's dann wahrscheinlich um was ganz anderes, ich weiß es nicht. Aber so die erste Staffel, die ist irgendwie schon so 90er-Jahre Fernsehnostalgie ein Stück weit, aber halt irgendwie dabei in sehr guter Qualität, würde ich sagen. Also wie gesagt, die ist sehr gut geschrieben, die Serie, und sehr durchdacht und hat auf jeden Fall auch hat einen künstlerischen Anspruch und ist nicht nur so wegkonsumierbar. Man kann die Serie nicht so gut erklären, wenn man die nie gesehen hat.
Ja, das ist halt schon was sehr Besonderes. Eigen, ne,
aber genau. Also
ich habe aber Twin Peaks Fire Walk With Me gesehen, den Film.
Das ist der Film, genau. Die sollte man aber erst nach der Serie eigentlich gucken, weil der wird, glaube ich, der Mörder schon direkt verraten.
Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch dann nicht die Serie gesehen. Fällt mir gerade ein, wo du es eben gesagt hast, ja.
Was ist denn deine Serie für die Ewigkeit?
Achso, sind wir schon durch. Ich hing jetzt gerade noch so schön in Twin Peaks Nostalgie. Ich fand das tatsächlich aber auch eigentlich am schwierigsten, weil, und wie gesagt, ich glaube, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen und da spricht man wahrscheinlich auch mit vielen Menschen immer mal drüber. Und aktueller Aufhänger dafür ist ja das, wie sagt man, die. Naja, ist ja nicht eine Fortsetzung, aber es ist ja so ein, wie heißt das denn hier, von Sex in the City
Spin-off.
And Just Like That. Das ist ja irgendwie so eine Mischung aus, ist es schon irgendwie eine Fortsetzung? Das heißt halt nicht mehr Sex in the City, sondern jetzt And Just Like That, damit die wahrscheinlich, weil sie sich so ein bisschen irgendwie abgrenzen wollen, damit die Leute nicht zu enttäuscht sind. Auf jeden Fall, das ist ja so ein Thema, so wie lange funktionieren solche Sachen, ne? Also das mussten sie ja jetzt auch ganz anders machen und auch da würde mich interessieren, wenn da jemand schon die ersten Folgen gesehen hat. Ich fand das ganz creepy, aber gut. Und ich war damals auch großer Sex and City-Fan, wie wahrscheinlich viele Menschen, weil es damals eben schon noch irgendwie sowas Neues und was Eigenes war und das hat jetzt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen diese ganze Diskussion angefeuert, so wie gut altern Sachen und wie kann man das weil jetzt natürlich dann wieder auch Leute, glaube ich, wieder neu angefangen haben, das zu gucken und es eigentlich noch mögen wollen. Aber es ist halt schwierig, ne? Weil man weiß jetzt einfach so viel mehr. Und ich habe das Problem, glaube ich, bei ganz vielen Sachen. Also zum Beispiel, ich war voll der große Gilmore Girls-Fan. Also es hat wirklich, fand ich ganz, ganz toll, auch mit den ganzen popkulturellen Referenzen und auch so. Da war schon viel drin. Aber die ist eigentlich auch super schwierig. Und die kann ich jetzt, im Moment kann ich mir die echt nicht geben. Und da hätte ich jetzt früher auch gesagt, ach, bestimmt finde ich die später auch noch toll.
Redest du jetzt so von Sexismus oder was?
Ja, genau, also wollte ich gerade dazu kommen, genau. Also bei Gamer Girls finde ich zum Beispiel ganz schwierig. Da gibt es ja also ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwann thematisiert wird. Da gibt es ja Michelle, den Rezeptionisten quasi vom Hotel oder ich glaube Rezeptionisten, ich weiß gar nicht, wie genau seine Jobbezeichnung ist, der ist halt am Empfang und der ist ja so dargestellt, zumindest wie die, also wie man einfach so stereotyp sich zu der Zeit irgendwie halt schwule Männer vorgestellt hat. Mhm. Das wird aber nie gesagt. Also, dass er das ist, dann hat er halt immer so, keine Ahnung, dann hat er halt so Hündchen, die so, also das sind halt so Klischees irgendwie. Und das wird aber überhaupt nicht offen thematisiert. Also, wenn er jetzt einfach so ganz offen schwul wäre und dann seinen Partner hätte, und dann wäre das alles irgendwie, aber das ist halt auch irgendwie so am Rande eingestreut, dann ist das, glaube ich, auch der einzige schwarze Charakter. Also, ist halt auch super, also ist überhaupt nicht divers. Auch wie in wahrscheinlich ganz vielen Serien gibt es halt immer wieder so homophobe Sprüche. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das zieht sich durch fast alle Serien von früher, weil das eben einfach, ja, das ist ja immer, ist ja auch immer noch ein Problem, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass einem das in unserer heutigen Zeit nicht mehr begegnet, ne? Also jetzt, wir sind ja jetzt nicht alle plötzlich woke und ganz toll drauf und alle haben es irgendwie gelernt. Also das ist schon immer noch ein Problem, aber das fällt einem jetzt halt einfach extrem auf, und wem es immer noch nicht auffällt, der hat auch wahrscheinlich nicht so gut aufgepasst in den letzten Jahren. Aber das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also Repräsentativität, ist das richtig? Rassismus, Homophobie, generell Transphobie, auch bei solchen typischen, so, wenn jemand sich auch irgendwie als Frau verkleidet und dann so Sprüche kommen, ne, das merke ich, fällt mir auch einfach sehr extrem auf in den letzten Jahren. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele problematische Punkte. Und das Ding ist, dass man halt immer so überlegen muss, so, kann ich das noch mitmachen? Und ich glaube, es gibt bei mir einfach wirklich einiges an Serien, wo das bei mir nicht mehr funktioniert. Und zum Beispiel, und jetzt nehme ich mal eine, die auch in meiner, tatsächlich schon in meiner Liste war, und die was bei ganz vielen Menschen ist, überhaupt nichts Interessantes, aber es ist halt schon Friends. Und bei Friends gibt es das natürlich alles auch. Also da, keine Ahnung, gab es, glaube ich, auch mal eine schwarze Figur, mit der Ross dann kurz zusammen war, die, glaube ich, auch Paläontologin war, aber es ist halt auch natürlich super ungleich verteilt. Sehr, sehr weiß auch, und auch genauso diese Sprüche, ne, mit so, ich glaube, es gibt so eine Folge, da schlafen Ross und Joey irgendwie so aus Versehen zusammen auf dem Sofa ein, und dann wachen sie so mit den Armen umeinander gelegt irgendwie auf, und dann sind beide so, ah, oh Gott, und so, ah, es war aber so der beste Schlaf, den wir jemals hatten, und so, ne, sind aber natürlich, können überhaupt nicht gut damit umgehen, dass sie so umarmt geschlafen haben. Das ist halt auch so, mein Gott, ey, naja, jedenfalls solche Szenen gibt's da auch. Allerdings ist es bei mir halt schon echt so, ich finde, ich liebe einfach die Charaktere. Ich finde, die haben das ganz toll gecastet. Also ich finde, es war einfach, hat einfach immer irgendwie funktioniert. Kann ich mir auch immer noch wirklich angucken. Also auch wenn, ne, bei diesen Szenen ist dann halt so cringe, aber das funktioniert bei mir einfach noch, weil ich eben diesen Cast und dieses Zeitgefühl auch wieder der 90er finde, so eine, mit so einer, und auch dieses, das ist halt diese, deine Freunde sind wirklich, deine FreundInnen sind einfach so voll deine Crowd, und das ist so, mit denen machst du einfach alles, und die sind irgendwie da in allen Situationen deines Lebens, und da ich ja mittlerweile schon ein bisschen älter bin und man irgendwie das Glück meistens nicht mehr hat, dass man noch mit seiner wirklichen Hauptklicke irgendwie jeden Tag verbringt, was ich auch einen sehr großen Teil meines Lebens immer gemacht habe, finde ich das halt irgendwie nett. Also das ist halt einfach so diese nostalgische Sache, und ich glaube, also ich habe da immer auch keine richtige Antwort drauf, wie man damit umgeht. Also wie man,
ja, also
ob das alles auf die böse Liste kommt, was man nicht mehr gucken darf, ist schwierig.
Ich würde auch sagen, das ist, ich meine, ich gucke deutlich mehr Filme als Serien, das ist aber natürlich das Gleiche in Grün. Also alte Filme gibt es ja irgendwie noch viel mehr, die in irgendwelchen Listen auftauchen, die im Kanon sind. Da gibt es ja bis in die 30er zurück, geht das ja. Und ich würde nämlich sagen, die Sachen müssen natürlich nicht in den Giftschrank und müssen weggesperrt werden.
Das war das Wort,
es ist halt sehr wichtig, dass man über diese Sachen spricht und die Serien und die Filme und die Produktion generell, dass man die sich anguckt, eben mit dem Wissen, dass es heute anders ist und dass wir anders über Sachen nachdenken, zum Glück, und dass halt Dinge sich verändern. Ja. Problematisch wird es halt dann, wenn halt Serien oder Filme heute erscheinen, die das immer noch falsch machen, eben weil die an den Erfolg dieser alten Formate anknüpfen wollen und sich dann eben viel nochmal da abgucken, wie zum Beispiel Friends habe ich nie gesehen, aber ich habe die komplette Serie How I Met Your Mother geguckt, die ist ja so ein bisschen auch von Friends abgekupfert ist, und die Serie, die ist halt nochmal neuer, aber tritt so in die gleichen Fettnäpfchen, wobei die ja auch einen quasi einen homosexuellen Hauptdarsteller hat, der aber natürlich in der Serie total der Chauvinist und Sexist ist. Das ist ja natürlich auch der Witz daran, also auf so einer Metaebene ist es eigentlich ganz lustig, aber trotzdem hat die Serie, abgesehen davon, auch viele Probleme, und ich würde das der Serie dann nochmal eher vorwerfen als Friends, obwohl die Serie mittlerweile auch auch schon älter ist. Es gibt auch bei Breaking Bad natürlich Probleme mit, so sind das wirklich gut geschriebene Frauenrollen oder laufen die nicht auch nur ihren Männern hinterher und ist das irgendwie, also das ist auch in dem Sinne nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr so wünschenswert, dass man das irgendwie hätte auch anders machen können. Trotzdem würde ich Breaking Bad einfach aufgrund der Dramaturgie total weiterempfehlen, aufgrund das, was die Serie auch neu gemacht hat, diese Einbindung von Musik und Popkultur in Breaking Bad. Aber das ist halt wichtig, dass man das zumindest immer mitdenkt. Und das ist halt eben auch diese Form von, ja, von Kritik, die man sich dann wünscht, von anderen Leuten, dass die das eben auch quasi einbringen. Ja, das wäre so, was ich dazu sagen würde. Aber es ist halt schwierig, gerade bei so, gerade bei Serien, die ja eindeutig auch für so den Massenkonsum gemacht sind, wenn die im Fernsehen liefen. Also die wurden ja wirklich rausgeballert, werden sie heute auch wieder bei Netflix und Co.
Aber finde ich halt, wie gesagt, das ist für mich trotzdem schon so ein Kandidat für die Ewigkeit, weil, wie gesagt, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich, ich mag einfach Charaktere und Figuren, also sowohl in Literatur als auch bei Filmen und Serien, ich mag einfach so character-driven Stories und so, das ist schon so mein Ding, und weil ich die einfach, ich finde einfach die Chemie und ich bin auch so ein ganz schlimmer Chemiemensch bei Filmen und Serien. Also ich finde, wenn die Story halt manchmal so ein bisschen scheiße ist, aber die Chemie zwischen den Figuren gut funktioniert, dann bringt das total viel, finde ich. Also, weil selbst wenn du so eine ganz tolle Story hast, aber es funktioniert einfach nicht so richtig, ne? Und du merkst so, dieses Ensemble ist irgendwie sich nicht so grün. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das sind so Sachen, die mich total stören. Dann ist es so ein bisschen so wie Leute, die auf der Bühne stehen und nicht hundertprozentig selbstbewusst sind und man so ein bisschen so mitcringed. Und also wenn man so singt und sich eigentlich nicht wohlfühlt, dann finde ich es immer ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das ist bei mir jetzt einfach so ein Special-Ding, aber.
Ja, gerade für Serien. Ich meine, da musst du natürlich irgendwie, du musst ja mit den Figuren viel Zeit verbringen. Und wenn die Figuren nicht funktionieren, dann guckt man die Serie halt nicht.
Ja, ich glaube, es gibt halt Leute, die das dann trotzdem machen, wenn sie so den Inhalt irgendwie, also oder die Story oder irgendwie, ne, so das Thema gut finden. Aber so bei mir ist es echt, ich bin da sehr streng, muss ich sagen. Mhm. Aber ich weiß nicht, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die sagen würden, ach, aber die haben doch eine gute Chemie. Und ich würde sagen, ne, auf keinen Fall. Ja, aber auf jeden Fall, genau, ist das schon so ein Ewigkeitsding. Und dann, ich war zwiegespalten, deswegen, ich muss jetzt noch ein bisschen verhandeln, während.
Ach, das war noch gar nicht deine Serie.
Nein, das war nur ein Kandidat. Oder Kandidatin, seit die Serie. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir ja witzigerweise neulich auch nochmal über Buffy gesprochen, weil ich kürzlich nochmal ein bisschen Buffy geguckt habe, wegen einer Halloween-Folge und dann so ein bisschen hängen geblieben bin. Und irgendwie finde ich bei Buffy, und wahrscheinlich ist es auch wieder so, dass, weil das halt sind halt so irgendwelche. Also das ist ja auch Fantasy-mäßig, dass eine Vampirjägerin irgendwelche Monster jagt und so. Aber ich finde, das funktioniert. Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch schwierige Sprüche immer mal wieder. Und same wieder mit der Repräsentation. Manchmal geht es sogar noch, aber egal. Aber irgendwie funktioniert das für mich auch noch. Also das kann man sich noch angucken. Also falls ihr noch nicht Buffy kennt. Es funktioniert noch. Und kommt etwas, was für andere Leute vielleicht schon ein Guilty Pleasure wäre, aber für mich nicht. Und das ist jetzt was ganz Weirdes.
Buffy wäre auch schon Guilty Pleasure für mich.
Ja, das hat jemand, der hier auch wohnt, auch schon gesagt. Aber ich finde, das stimmt nicht. Darüber sprechen wir gleich, wenn wir auf unsere Guilty Pleasures kommen. Aber bei mir ist es noch Mord mit Aussicht. Ich liebe Mord mit Aussicht über alles. Ich finde es großartig, ist einfach richtig bescheuert. Und das ist für mich wirklich so eine. Wenn nichts geht, dann geht das auf jeden Fall. Habe ich bestimmt schon jede Folge ungefähr 17 Mal gesehen. Gibt es ja auch nur 3 Staffeln. Davon wird aber auch gerade was Neues gedreht, aber mit anderen Darstellern oder teilweise anderen Darstellerinnen. Das finde ich ganz komisch. Sowas mag ich immer nicht so gerne, aber es sei denn, es ist gut. Ich glaube, man kann allem eine Chance geben. Aber ja, deswegen, vielleicht entscheide ich mich tatsächlich für Mord mit Aussicht.
Ja. Okay, das war eine sehr wissenschaftliche Antwort, weil sie sehr lang und kompliziert war. Ich dachte, du wärst schon vor 5 Minuten fertig.
Nein. Ich fand es auch am schwierigsten.
Buffy habe ich auch gesehen. Und das ist wieder eigentlich ganz witzig, weil die kam ja 97 zum ersten Mal raus, habe ich gerade nachrecherchiert. Bis 2003 lief die. Ich habe dann auch den Ableger Angel geguckt. Ich glaube, die liefen immer mittwochs auf Pro7, liefen die immer im Doppelpack, kann das sein?
Ja, das kann
und,
sehr gut
sein. Das ist ganz witzig, weil Buffy ist eben so ein Beispiel für eine Serie, die ja auch noch so episodisch erzählt wurde. Also nicht so seriell, dass die dann aufeinander gefolgt sind. Da gab es auch so einen losen Plot, eine Verbindung aber im Grunde waren das immer abgeschlossene Stories und das ist eben dann, deswegen ist Twin Peaks halt so besonders nochmal, weil die eben wirklich dieses Seriending ein bisschen etabliert hat. Bei Buffy, ja, natürlich gibt es auch, es gab immer so Doppelfolgen, gab es früher auch immer so bei solchen Serien.
Ja.
So, die dann 2 Folgen verbunden haben. Es gab ja den Simpsons ja sogar auch, Wer erschoss Mr. Burns?
Ja, genau.
Aber trotzdem, ich meine,
Also ich weiß, was du meinst. Es ist schon, man kann, aber also ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Wert legt man auf diesen größeren Erzählbogen, der manchmal, wie du schon sagst, nur so ein bisschen im Hintergrund läuft. Aber zum Beispiel bei Buffy gibt es ja schon pro Folge eigentlich so einen Hauptbösewicht, so wie bei so Mario, der am Ende steht. Und es ist schon so der Weg dahin. Also ich finde, wenn man das jetzt, also ich finde, es gibt Serien, bei denen das, also sagen wir mal die Simpsons oder irgendwie, also ich glaube, es gibt viele Serien, wo du wirklich so auch einzeln lose so Folgen gucken kannst. Aber hätte ich jetzt bei Buffy trotzdem nicht unbedingt gesagt. Aber ich glaube, bei Twin Peaks, du meinst halt das, was einfach heutzutage so eher so der Stand von so Serien ist, die wirklich, die nicht funktionieren eigentlich, ne, als einzeln losgelöste Folgen. Genau, aber ich finde, es gab früher eigentlich auch schon einige Serien, bei denen das nicht so war.
Das ist ja auch so ein bisschen die Produktionslogik, weil früher wurden Serien fürs Fernsehen produziert. Wir waren noch weit
da
weg von Streaming.
Da konnte man manchmal nicht alles sehen.
Sodass dass man halt wirklich nur wöchentlich diese Serien gucken konnte. Mhm. Und dann musstest du halt einerseits dafür sorgen, dass die Leute halt neu einsteigen konnten. Mhm. Sonst wäre es einfach zu, hätte sich nicht gelohnt. Und Leute dann auch dran geblieben sind. Deswegen war immer so ein bisschen musste so ein Zwischending sein. Mhm. Und heute werden die Serien in der Regel ja, es gibt manchmal auch Ausnahmen, wie bei Game of Thrones zum Beispiel, aber werden die Serien in der Regel ja komplett verfügbar gemacht, sodass du dann quasi dieses Bingen, das ist ja auch dadurch erst entstanden eigentlich, sodass die Serien auch eigentlich also das ist natürlich Geschmackssache, ob die Serien dadurch gewinnen oder nicht. Ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene Sehgewohnheiten oder was man halt lieber mag. Ich würde sagen, das ist einfach, hat beides Vor- und Nachteile, was die Erzählstruktur angeht. Aber heute ist eben wirklich, würde ich sagen, ist einfach das Moderne an Serien ist eigentlich, dass die auch einfach so eine große Story erzählen eigentlich über mehrere Folgen. So. Mhm.
Ja, ich glaube, das war wirklich so, weil du mit einem ganz anderen Blick tatsächlich, wie du schon gesagt hast, an die Produktion gehst, ne? Also wobei jetzt kommt ja wieder häufiger dieses, dass wenn eine neue Serie kommt, dass du eine Folge nach der anderen, also dann pro Woche wieder veröffentlichst. Damit fangen die ja jetzt auch wieder an, die Streamingdienste, was ich irgendwie richtig lustig finde, weil es wieder so zurückversetzt
ist. Das ist auch wieder Produktionslogik. Also ich habe gerade, eine Serie auf Apple Plus, musste ich mir dann auch noch holen, weil ich hatte Apple Plus nicht. Und Dr. Brain heißt die, das ist eine südkoreanische Serie und die hat eben vor 6 Wochen angefangen und natürlich kalkulieren die MacherInnen dann auch so, dass man, wenn man die Serie eben jede Woche gucken möchte, muss man ja Apple Plus zumindest über den Probezeitraum hinaus abonnieren. Ja. Das ist natürlich auch Kalkulation. Mhm. Kann ich aber nicht weiterempfehlen, die Serie Dr. Brain.
Wieso, das mache ich nämlich gerade mit Sky wegen diesem Sex in the City Ding, weil die machen das jetzt nämlich auch so. Da denke ich mir, also Mist, jetzt kann ich das wahrscheinlich auch nicht in 4 Wochen wieder kündigen. Ja. Schade.
Lass uns zum Guilty Pleasure kommen. Yes. Wir sind ja sowieso schon ein bisschen durch Buffy in dieses Gefilde geraten.
Bitte kommentiert, ist Buffy ein Guilty Pleasure oder nicht?
Guilty Pleasure, ich fange mal einfach an, weil das ist eigentlich, ich habe so eine Anekdote, die ist mir eigentlich super unangenehm, aber ich meine, das ist ja auch Sinn der Sache. Und zwar, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich habe mir mal eine gewisse Serie auf DVD gekauft, weil die super günstig auch waren. Da war ich schon in Bielefeld gewohnt, Anfang des Studiums. Und da gab es noch keine großen Streaming-Anbieter und so. Und die Serie gab es da auch nicht bei Streaming und so weiter. Und diese DVD, diese 3 Staffeln, die ich mir gekauft habe, die liegen jetzt bei mir in so einem riesigen CD-Heftchen irgendwo im Schrank. Das hole ich manchmal raus, wenn ich irgendwie einen Film suche oder so. Und wenn dann FreundInnen bei mir sind und sich das Ding angucken, denken die so, warum hast du denn diese Serie? Und lachen mich aus.
Sehr gespannt.
Und die Serie, ja, es handelt sich um Two and a Half Men.
Ach so.
Aber das ist kein Guilty Pleasure.
Das ist interessanter, so wie unsere kleine Farm oder sowas.
Aber ich finde die Serie mittlerweile ganz grässlich. Und ich weiß nicht, was mir damals geritten hat. Deswegen ist es auch kein Guilty Pleasure für mich, weil ich die nicht mehr gerne gucke. Und ich habe die früher halt irgendwie, als ich es nicht besser wusste, wahrscheinlich einfach mir im Fernsehen noch angeguckt und so.
Alle geguckt. Oder es lief halt auch einfach im Fernsehen, ja.
Die war ja
auch
super erfolgreich, glaube ich. Aber irgendwie finde ich sie jetzt super dämlich, auch wegen den Sachen um den Hauptdarsteller Charlie Sheen. Das ist natürlich irgendwie einfach keine gute Serie. Deswegen auch kein Guilty Pleasure, weil es kein Pleasure mehr ist. Dann habe ich so überlegt, weil ich gucke eigentlich keine, also bei Filmen wüsste ich da vielleicht eher antworten, aber Serien, man guckt sich ja keine Serie an, die man scheiße findet oder irgendwie anstrengend und ein bisschen.
Aber Guilty Pleasure heißt ja, dass du es gut findest. Aber dich schämst, es gut zu finden. Das ist ja Guilty
Pleasure. Genau, das gibt es halt. Das gibt es halt bei mir irgendwie nicht, weil wenn ich Serien halt schlecht finde, gucke ich sie nicht. Und wenn ich Serien gut finde, dann schäme ich mich auch nicht dafür.
Ja, aber das meine ich so. Dass ich ja zum Beispiel sage, Buffy ist total gut gemacht. Das ist kein Guilty Pleasure. So, das ist einfach eine wirklich gut gemachte Serie.
Da müsste man eher so sagen, was denn so KritikerInnen darüber sagen oder so kann man vielleicht argumentieren. Aber deswegen habe ich keine richtige gefunden. Ich habe überlegt, so South Park, ist das ein Guilty Pleasure? Nein. Aber da gibt es halt irgendwie auch natürlich blöde Folgen und irgendwie, das ist natürlich, finden auch nicht alle gut, so, weil es halt nämlich schon eine polarisierende Serie ist, South Park, wegen dem krassen Humor teilweise. Aber ich habe mich dann am ehesten entschieden für eine Serie, die noch nicht so alt ist, nämlich The Mandalorian, die Disney, auf Disney Plus läuft, eine Star Wars Serie.
Ja, die wurde nicht so.
Weil generell, well, ich meine, die kam bei den KritikerInnen gut an.
Ja?
Aber ich denke so, ich glaube schon, ich meine, das sind also generell diese ganzen Disney, Marvel, Star Wars Sachen, das ist ja immer so, die spalten die Fans, die spalten die KritikerInnen, was auch immer. Aber ich bin einfach, ich habe halt Star Wars geguckt, da war ich 10, da war ich da irgendwie auch im Kino, als dann die Re-Releases rauskamen und 1999, Episode 1, habe ich auch gefeiert als Kind. Und Star Wars ist einfach immer für mich Star Wars. Das ist einfach egal, wie schlecht diese Produktionen sind. Ich bleibe da einfach dran. Auch nach Episode 9 gucke ich noch gerne Star Wars, obwohl ich den Film auch echt furchtbar fand. Und The Mandalorian ist eben eine Serie, die eigentlich ein Stück weit episodisch funktioniert, also gar nicht so sehr krass seriell ist. Da kann man nämlich auch einfach reinschalten. Mhm. Natürlich hat die auch so einen Spannungsbogen über die mehreren Folgen. Es gibt mittlerweile 2 Staffeln und ich finde, die funktioniert sehr gut. Vor allem die 2. Staffel hat nochmal echt angehoben, was das Niveau angeht. Ist so ein bisschen, glaube ich, auch in die Kritik geraten wegen diesem Baby Yoda, der da vorkommt, weil das so irgendwie ein ganz komisches Element auch ist. Also warum ist da dieses Wesen, was natürlich nicht Yoda ist, sondern was nur von der gleichen Art ist wie Yoda. Das ist nicht Yoda, der heißt Grogu, glaube ich, auch ein ganz furchtbarer Name. Aber ich habe die Serie super gern geguckt, als die rauskam, so im Frühjahr 2020 in Deutschland, habe die 2. Staffel geguckt und werde auch jetzt, wahrscheinlich demnächst, am 24. Dezember kommt die, glaube ich, raus, oder am 26. werde ich The Book of Boba Fett gucken. Quasi so ein Ableger von The Mandalorian, wie zum Boba Fett, den berühmten Kopfgeldjäger aus den alten Filmen. Ja, also Star Wars ist für mich irgendwie, Star Wars ist natürlich kein Guilty Pleasure, aber so diese ganzen Serien und alles, was da noch kommt, das ist schon langsam so ein bisschen Guilty Pleasure, weil es eigentlich auch einfach eine große Geldmaschine irgendwie ist. Mhm. Aber trotzdem gucke ich das immer noch gerne. Ja.
Ich finde das auch wieder so ein ganz spannendes Thema irgendwie, weil das halt, glaube ich, also der Punkt ist ja, wie du schon sagst, dass man sich dabei ja guilty fühlt. Und ich habe mich aber auch gefragt, so, also auch das ist wahrscheinlich wieder so eine Altersfrage. Also ich habe mich bestimmt mit 20 für mehr Sachen geschämt als mit 36. Ich stehe da einfach, glaube ich, mittlerweile zu, wenn ich Sachen gucke, die andere Leute vielleicht für dämlich halten. Und das ist mir auch eigentlich total egal. Also sollte es einem zumindest sein, kann sein, dass es einem manchmal dann vielleicht nicht egal ist. Aber ich finde einfach so spannend, so ab wann gilt das wirklich als Guilty Pleasure? So, das ist, keine Ahnung, zum Beispiel, was ist mit Pretty Little Liars. Fand ich gut. Macht mir Spaß. Ist bestimmt für viele Leute ein Guilty Pleasure, weil halt nicht irgendwie super gehaltvoll. Aber ich meine, die Frage ist ja auch, also wir kommen halt, ne, wir sind halt in dieser akademischen Welt und ich als Literaturwissenschaftlerin muss sagen, dass in dem Bereich das, glaube ich, schon so ein bisschen bestimmte Dinge sehr belächelt werden, ne? Oder so bestimmte Serie, bestimmte Bücher auch. Und man, glaube ich, schon irgendwie aufpassen muss, dass man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt, weil ich mir so denke, im Endeffekt ist es doch auch egal. Also ich meine, natürlich gibt es irgendwie, keine Ahnung, Leute, also zum Beispiel Krimis sind ja für viele Leute so ein Guilty Pleasure, ne? Dass sie irgendwie so Krimis lesen. Und dazu gehören wahrscheinlich auch diese ganzen, wie heißen die alle, Navy, CIS, CSI, sonst was. Ach, diese ganzen Serien, die halt immer alle möglichen Menschen gucken, die halt auf solche Serien stehen. Denke ich mir so, ist doch gut, wenn die dabei Spaß haben, ist doch alles schön.
Aber Rebecca, was ist dein Guilty Pleasure?
Ja, also auf jeden Fall, aber das ist ja mein Punkt. So, ich weiß nicht, ob ich eins habe in der Hinsicht, dass ich glaube, wenn man irgendwie Spaß an was hat und es gut findet, also wenn mich jetzt nicht jemand deswegen schämt und ich es irgendwie nicht schaffe, in dem Moment mich dagegen zu wehren, dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, wann das wirklich ein Guilty Pleasure ist. Also wie dem auch sei. Was ich aber noch fragen wollte, du hast gesagt, bei einem Film würde es dir leichter fallen. Was wäre denn dein Guilty Pleasure Film?
Okay, das eigentlich wird es mir auch nicht leicht,
also, Filme. Okay. Ich dachte, du hättest
beschäftige mich ja super viel mit Filmen, aber es gibt schon so, während du antwortest, denke ich mal drüber nach.
Okay, aber dann frage ich dich nochmal eine nächste Frage, weil wenn du dich wirklich so kacke fühlst oder so irgendwie traurig bist oder so einen schlechten Tag hast, was wären denn dann so Sachen? Also ich glaube, Guilty Pleasure sind häufig so Wohlfühlsachen, mit denen man sich selber persönlich einfach irgendwie angenehm, leicht unterhalten fühlt und sich nicht so anstrengen muss oder so. Also zu was würdest du greifen, wenn du jetzt halt kacke drauf ist.
Also gestern war ich nicht richtig kacke drauf. da war ich ein bisschen ausgenockt von der Impfung und hatte dann nicht so Lust, mir jetzt irgendwie einen koreanischen Arthouse-Film anzugucken, sondern war eher so auf was Leichtes. Hab dann mal bei Disney Plus, was ich jetzt hier hab, wegen Mandalorian und so weiter, habe ich mir dann mal geguckt, was es da so gibt. Und da habe ich gesehen, Starships,
Starship Troopers.
Starship Troopers.
Ja, oh mein Gott.
Und hab dann gedacht so, den zieh ich mir jetzt rein. Aber ich muss sagen, der Film, der ist halt gut. Also es ist ein guter Film.
Mittlerweile weiß man das, ne?
Aber mittlerweile weiß man das, weil der halt total überspitzt ist und super ironisch den Militarismus eigentlich kritisiert.
Richtig
und
das,
so den Sinnlosigkeit des Militärs und diese Ideologie. Eigentlich ein bisschen wie im Westen nichts Neues, kann man sagen. Es gibt auf jeden Fall Vergleiche, kann man sagen. Auch von der Story her. Also Leute, die halt begeistert in den Krieg ziehen gegen so Käfer, gegen Insekten, gegen riesige
möchten
Insekten.
Möchten sie mehr wissen? Oh Gott.
Und der Film ist, der ist halt super trashig, weil der von Anfang an auch, wer Paul Verhoeven kennt, der hat ja Robocop gemacht. Wer den kennt, der weiß halt, was für eine Optik das hat. Also auch so, ne, Robocop und Total Recall sind ja auch von Paul Verhoeven, die ähnlich aussehen, ein bisschen so Plastikzukunft irgendwie
total.
Alles so. Und das ist halt eigentlich ein ziemlich guter Film, deswegen, das ist auch kein Guilty Pleasure. Nee. Das war halt ein Film, den ich geguckt habe, weil der halt leicht unterhält, aber auch schon smart ist, muss ich sagen. Deswegen ist Starship Troopers super Film. Ansonsten, ich bin ja eher so auf dem Koreanischen, denke ich oft dran, dass die, wer koreanische Dramen kennt, weiß, dass die manchmal super kitschig und überspitzt sind, wo man dann schon sagen kann, das ist schon arg cheesy. Und die gucke ich dann schon gerne. Da würde ich jetzt vielleicht am ehesten sowas nennen wie Train to Busan. Das ist ein Zombie-Film. Der funktioniert super gut, der hat viele frische Ideen für das Zombie-Genre, aber der ist auch super kitschig. So. Und den würde ich, glaube ich, dann eher noch so als Guilty Pleasure jetzt reinwerfen, weil der ist halt super simpel, irgendwie hat auch so ein bisschen Sozialkritik drin, aber ist am Ende auch super cheesy, aber ich gucke ihn trotzdem immer wieder gerne. Also das so in dem Bereich würde ich mich da eher bewegen.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass Kitsch für mich auch noch ein bisschen so ein Kriterium ist. Mhm. Also dass man wirklich sagt, wenn das halt so, und zum Beispiel Bridgerton war das letztes Jahr. Oder Anfang diesen Jahres.
Habe ich auch nicht gesehen.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, das könnte man bestimmt für viele Menschen auch wieder als Guilty Pleasure nehmen. Und es gibt auch wirklich, also ich glaube, ich weiß nicht, welche Folge es ist. In irgendeiner Folge wird eigentlich nur durchs Anwesen kopuliert, nachdem die Figuren zusammengekommen sind. Und das ist auch schon, das kann man auch schon einfach streichen. Das braucht man jetzt nicht. Aber
Rebecca, hast du schon geantwortet?
Ja, ich bin da noch dabei. Also zum Beispiel Bridgerton wäre dann ja so ein Ding. Fand ich super, weil sehr schön
die
Farben sind sehr gut. Ist wunderschön fotografiert, wunderschön ausgestattet. Und das ist ja auch so Regency, aber mit halt auch ganz vielen schwarzen Charakteren und so, ne? Also das ist ja so in die also da gibt es ja auch zum Beispiel Leute, die jetzt dann kritisieren, dass das ja nicht so war, aber ich finde es gerade gut, dass es halt quasi uminterpretiert wird. Also von daher könnte man auch sagen, könnte man vielleicht dazu zählen, aber ich glaube, mein Guilty Pleasure sind einfach solche, ja wirklich solche Wohlfühldinger, so Chesapeake Shores, ganz schlimm, Netflix. Ganz oft sind das so Familienserien, wo es irgendwie, wo alle immer so wunderschöne große Häuser an Meer natürlich haben oder zumindest an einem See. Ich weiß nicht, warum die immer alle so reich sind, aber dann dadurch hast du halt immer super schöne Settings. Und das ist, glaube ich, mein Guilty Pleasure vor allem, was so ein bisschen einfach so, dann gibt's immer so kleine Probleme und dann werden die immer aufgelöst, so wie früher, so bei der Cosby Show oder so, ne? Da gab's ja immer so ein Problem und dann wurde es gelöst und dann haben alle darüber geredet und dann war alles gut. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch so beeinflusst von diesen typischen 90er-Serien, in denen das auch immer so war. Und ich glaube, das sind dann so, das ist jetzt auch keine richtige Antwort, aber es ist so ein Stellvertreter für so einen bestimmten Typ von Serie, der irgendwie so schöne Settings hat, wo man sich drin wohlfühlen kann, wo eigentlich nichts richtig Dramatisches passiert. Und wenn irgendwas Dramatisches passiert mit so einem Cliffhanger und so jemand zum Beispiel fällt so um und man denkt, oh Gott, hat die Person einen Herzinfarkt, dann steht er in der nächsten Folge einfach wieder auf und dann ist wieder alles irgendwie gut oder so. Ich glaube, sowas dann am ehesten, was wirklich auch, also weil zum Beispiel bei so Serien wie Buffy oder so würde ich noch sagen, da ist auf jeden Fall noch mehr dahinter. Aber bei diesen so Hallmark-Channel-mäßigen, wie es auch wahrscheinlich so schlechte Weihnachtsfilme gibt und schlechtes alles. So, man merkt schon, das ist wirklich nicht so gut, aber es ist okay für so ein Wohlfühl-Level. Und ich glaube, das ist dann am ehesten Guilty Pleasure.
Ja. Kenne ich auch nicht. Ich habe Weil ich mich ja viel mit dem südkoreanischen Kino beschäftige, habe ich mal gedacht, ich müsste mal so eine richtige K-Drama-Serie gucken.
Ja, hast du noch nicht?
Habe ich noch nicht, weil so. Ich meine, das ist auch irgendwie, da würden jetzt andere auch sagen, das ist kein Guilty Pleasure, weil das ist ja super groß einfach dieses Ding, koreanische Serien. Jetzt, Squid Game ist eine koreanische Serie, aber die ist ja kein K-Drama. Und ich habe dann irgendwann mal Coffee Prince angefangen. Auf Netflix gibt's die, glaube ich, auch. Mhm. Und hab dann aber eine Folge geguckt und dachte halt, das ist irgendwie nichts für mich. So, deswegen würde ich die weitergucken, wäre es wahrscheinlich auch für mich so ein Guilty Pleasure, weil das ist, glaube ich, einfach eine super leichte Erzählstruktur und so. Aber deswegen, es ist halt kein Pleasure für mich und deswegen auch nicht Guilty. Also,
Dann lieber Mandalorian,
die auch nicht so richtig das Guilty Pleasure ist.
Also ich finde es einfach ein spannendes Thema, weil irgendwie macht es, also es gibt ja kein, also es gibt vielleicht ein paar objektive Kriterien, so wenn etwas wirklich so irgendwie in Anführungszeichen, also so was du eben meinst, schlecht ist oder nur kitschig ist oder so. Aber wenn das trotzdem irgendwie gut erzählt ist und die Charaktere gut sind und es irgendwie schön fotografiert und so, dann fragt man sich, erfüllt das dann noch so die Kriterien? I don't know. Mhm. Und das, was du schon gesagt hast, wenn es dann wirklich so schlecht ist, dann kann man es sich ja auch nicht geben. Ne? Also gerade so dieses Beispiel schlechte Weihnachtsfilme, wenn die so schlimm sind, dass man so cringe, dann schaltet man die ja wieder aus. Also dann kann man sich das ja trotzdem nicht geben. Es muss ja irgendwie immer noch so auf so einem Zwischending bleiben, dass man da irgendwie auf, sei es irgendwie so ein kleiner Grund, dass man die Hauptfigur toll findet oder irgendwie irgendwas Positives in einem auslöst oder so. Aber ja.
Lass uns.
Unsere Empfehlung für die Feier. Waren jetzt eigentlich ja schon viele dabei.
Genau.
Aber es gibt doch eine Empfehlung für die Feier.
Aber vorher nochmal die Frage: Fragt man ja oft bei solchen Listen, jetzt nochmal so ein bisschen innehalten. Was hast du denn eigentlich dieses Jahr für Serien gesehen?
Ich habe natürlich eine Empfehlung, die habe ich auch dieses Jahr gesehen.
Okay, dann warte noch da vielleicht damit.
Ach so, das war die Vor. Okay, dieses Jahr. Was habe ich dieses
Vorfrage,
Jahr gesehen?
Ja. Nur noch mal so eine kleine Liste machen, was man, weil ich, wie gesagt, ich gucke nicht viele Serien, habe da nicht so viele geguckt dieses Jahr, aber doch ein paar, die jetzt auch aktuell rauskamen.
Zum Beispiel?
Nämlich zum Beispiel die dritte Staffel von Narcos Mexiko. Narcos habe ich komplett gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Kritikpunkt daran finde ich so ein bisschen die Gewalt, also die Darstellung von Gewalt, die ist einfach oft unnötig und einfach nur für den Schockeffekt da. Das stört mich ein bisschen in der Serie, weil die schon auch sehr, sehr gewalttätig ist eben. Mhm. Es geht halt um Drogenkartelle, erst in Kolumbien, dann in Mexiko. Was ich aber schön finde an der Serie ist, dass die sich dann natürlich auch Freiheiten nehmen, aber dass es eigentlich Geschichten sind, die in Realität fußen und die dann auch immer wieder mit so Fernseheinspielen und Dokumentationen aus der Zeit eben versetzt sind, dass man halt merkt, okay, wie sah das aus in der Zeit und was ist da wirklich passiert? Mhm. Und das sind schon einfach abstruse Verwicklungen. Finde ich eine sehr gute Serie, Narcos, wenn man sich das eben angucken kann. Dann habe ich dieses Jahr noch Hellbound gesehen. Also das ist ja die Serie, die, glaube ich, dann kurz nach Squid Game auf Netflix kam, auch eine südkoreanische Serie. Die kann ich auch fast so ein bisschen empfehlen. Die fand ich auf jeden Fall, wenn man Squid Game mochte, könnte man die sich auch angucken. Dann habe ich gerade schon gesagt, Dr. Brain habe ich angefangen und Jerks habe ich geguckt von Christian Ulm, vorne mit Christian Ulm. Das sind aber, glaube ich, die Serien, die ich dieses Jahr geguckt habe. Gar nicht so viele, würde ich sagen.
Aber du hast ja auch gesagt, du bist nicht so ein Serienmensch.
Genau.
Dafür geht's ja noch. Jerks habe ich auch immer noch nicht gesehen. Es steht auch immer noch auf meiner To-Be-Watched-Liste.
Okay, aber dann darfst du direkt weitermachen mit deiner Empfehlung, sich deckt mit dem, was du dieses Jahr gesehen hast.
Ich kann noch kurz darüber nachdenken, was ich noch gesehen habe. Weil du ja auch gerade meintest, so, dass man irgendwie Staffeln von irgendwas gesehen hat oder so, ne?
Ah ja, klar.
Ich weiß, war das dieses Jahr? Habe ich dieses, oder war das letztes Jahr? Boah, ich kann sowas manchmal nicht so gut auseinanderhalten. Es war auch Netflix, glaube ich. Es hieß Away. Da ging es um den Flug zum Mars. Mit Hilary Swank. Und ich fand es gut und es wurde abgesetzt. Jetzt bin ich ganz traurig, gab es nur eine Staffel. Sowas hasse ich aber auch. Naja, passiert mir auch mal gerne mal. Ich habe eine Staffel gesehen von einer Serie, Blood and Water hieß die. Das ist spielt in Südafrika. Die fand ich auch sehr gut. Ich glaube, ich habe die zweite Staffel gesehen. Oder die dritte? Nee, ich glaube, die zweite. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da geht es darum, dass also die Protagonistin hatte eine Schwester, die ist aber entführt worden. Wurde die entführt oder war die einfach weg? Ich weiß gar nicht mehr genau. Die war einfach dann irgendwie verschwunden, als sie noch ein Baby war. Und sie meint dann auf ihrer neuen Schule, diese Schwester gefunden zu haben. Und es geht immer so ein bisschen auch so darum, wie sie da versucht, irgendwie rauszufinden, wie ihr Vater da drin verstrickt ist. Und die Eltern von dieser anderen vermeintlichen Schwester und so weiter. Also ja, vor allem ist habe ich da auch gemerkt, es gibt irgendwie nicht so viele Serien, wo wirklich dann eigentlich alle Schwarze, das es gibt auch ein paar Weiße, aber nicht so viele. Das fand ich auch irgendwie super angenehm, das mal zu sehen. Und genau, fand ich sehr gut. Habe ich noch was gesehen? Mare of Easttown mit Kate Winslet. Auch dafür hatte ich zwischendurch mal kurz 4 Wochen ein Sky-Ticket. Fand ich auch sehr gut gespielt, kann ich weiterempfehlen. Und es ist vor allem auch eher so eine Miniserie. Ich bin ja manchmal so eine, eigentlich eine Freundin von so Miniserien. Spoiler-Alert, das wird auch gleich eine meiner Empfehlungen. Weil irgendwie ist es dann, muss man sich da noch nicht so committen. Ne? Das ist also eigentlich ganz gut. Und bei dem einen weiß ich jetzt aber auch wieder nicht. Cruel Summer heißt das. Das war auf Amazon Prime. Das ist auch so ein bisschen immer zu mir. Ich bin nostalgisch 90s-mäßig. Das hat auch so einen Stil. Mochte ich auch sehr gerne. War, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Staffel geben soll. Ich glaube, es war auch eine Miniserie. Also auf Prime. Und da ging es auch um eine Schülerin quasi. Also ich meine, sie war... Genau, ich glaube, es ging noch mit, war noch bei der Highschool und die ist auch irgendwie verschwunden und dann taucht die irgendwie wieder auf und dann gibt es so den Vorwurf, dass eine angeblich sie gesehen hat und dann, ach, wird das alles ganz kompliziert, aber auf jeden Fall war auch gut.
Mhm. Ja. Okay. Alle nicht gesehen. Wir haben eigentlich sehr verschiedenen Geschmack ja, anscheinend.
Ja, definitiv.
Aber was ist denn deine Empfehlung für die Feiertage? Ist es was Weihnachtliches?
Hast du was Weihnachtliches? Ich habe überhaupt nichts Weihnachtliches.
Ich hab ein bisschen was Weihnachtliches.
Dann mache ich es am besten zuerst, weil dann ist deins ein besserer weihnachtlicher Ausklang. Ne? ja, genau. Ich wollte ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, eine Empfehlung für die Feiertage ist halt ganz cool, wenn man, also da hat man zwar ein bisschen Zeit, aber ja so viel auch nicht, weil da muss man irgendwie essen und zu Leuten und wie auch immer. Deswegen dachte ich halt, eine Miniserie ist ganz cool. Und da habe ich Nine Perfect Strangers ausgewählt. Ist auch Prime. Und die Hauptdarstellerin ist Nicole Kidman und sie ist Marsh. Also ein Guru, Gott, was ist denn? Ein weiblicher Guru in so einem Wellness, sehr, sehr teuren Wellness-Resort, wo eben 9 Perfect Strangers sich aufmachen, um irgendwie sich zu entspannen und sich zu erholen. Die haben alle mehr oder weniger so Luxusprobleme, weil ich glaube, sie sind halt alle relativ reich. Also die meisten jedenfalls, weil es ist eben auch so ein High-Class Wellness Resort und das ist auch wieder sehr gut besetzt, unter anderem mit Luke Evans, der irgendwie sehr gut so ein Undercover-Reporter spielt, der eigentlich versucht, da so ein bisschen aufzudecken, was in diesem Tranquillum House so vor sich geht. Genau, es sind 8 Folgen und ja, es ist einfach wirklich, also ich fand es irgendwie total gut gemacht. Also es ist tatsächlich so ganz spannend, so mit so, auch nicht so zu schlimmen Cliffhangern, aber schon immer auch Cliffhangern, dass man irgendwie wissen will, wie es weitergeht. Und ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Schöne Bilder. Also von der, also es geht aber auch schon relativ deep teilweise. Es ist ja auch so ein bisschen so Microdosing wird das genannt, so experimentieren mit so Drogen, damit Leute irgendwelche Traumata überwinden und so. Also es ist so ein bisschen freaky auf jeden Fall. Und die Hauptfigur ist aber, also Nicole Kidman passt einfach perfekt in dieser Rolle, weil sie auch einfach genauso aussieht. Es passt einfach so, so gut, weil sie ist irgendwie so eine ganz so, keine Ahnung, fast schon so Galadriel-mäßige helle, weiße, blonde Erscheinung. Und irgendwie passt sie einfach super in diese komische Sektenführerin-Rolle. Ja, kann ich also auf jeden Fall empfehlen.
Vielleicht werde ich mir die auch ansehen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe nämlich viel Zeit zwischen den Jahren, wie immer, wie wahrscheinlich ja, viele Leute.
Also ich muss einen Artikel schreiben, ich freue mich schon drauf.
Oh, ja. ja, meine Weihnachtsempfehlung, ich würde am ehesten wahrscheinlich wirklich sagen, guckt euch Twin Peaks an, wenn ihr das noch nicht kennt, weil das ist einfach eine sehr schöne Weihnachtsserie. Simpsons gehen auch immer. Ich werde, wie gesagt, Book of Boba Fett gucken. Und ja, meine Empfehlung ist auch eine Serie, die gibt's noch nicht, aber die werde ich auf jeden Fall auch gucken. Und ich vermute mal, dass sie deswegen super zu Weihnachten passt, weil sie am 24. Dezember auf Netflix veröffentlicht wird. Das ist so ein bisschen meine Argumentation. Es ist auch eine südkoreanische Serie. Und sie heißt The Silent Sea. Und ich möchte Werbung dafür machen, weil die sehr spannend klingt und vor allem, weil eine meiner Lieblingsschauspielerinnen damit spielt, nämlich Bae Doona, die finde ich sehr gut. Und ja, ich lese kurz die Handlung vor von Wikipedia, nicht zu weit, ohne Spoiler, nur damit ihr wisst, worum es ungefähr geht, weil die Serie gibt es ja, wie gesagt, noch nicht veröffentlicht. In einer düsteren Zukunft neigt sich das Wasservorkommen der Erde dem Ende, was in Wüstenbildung und Nahrungsmangel mündet. Es wird ein Team bestehend aus Experten und Sicherheitskräften zusammengestellt, um eine heikle Weltraummission durchzuführen. Ihr Auftrag ist es, eine mysteriöse Probe aus einer verlassenen Forschungsstation auf dem Mond zu bergen. Ja. Vielleicht müsste man auch ExpertInnen und Sicherheitskräfte.
Ja, du hast es ja
sagen,
nur vorgelesen.
Ich habe es nur vorgelesen, genau, weil zumindest ja eine weibliche Hauptrolle besetzt ist, gehe ich mal davon aus, dass es sich um ExpertInnen handelt. Und ich werde die Serie wahrscheinlich direkt am 24. Nee, da habe ich keine Zeit, vielleicht auf der Bahnfahrt.
Vielleicht.
Vielleicht auf der Bahnfahrt werde ich, kann ich mir die, glaube ich, angucken. Wobei da geht es nur auf dem Handy. Das ist auch doof. Mhm. Wenn ich wieder zu Hause bin in Bielefeld, werde ich mir die Serie wahrscheinlich angucken und ja, dann hoffentlich ist es eine gute Empfehlung.
Mhm. Sonst Beschwerden dann an Stefan.
Genau.
Nicht an mich.
Und ja, schreibt es gerne in die Kommis, wie ihr unsere Serientipps fandet. Und ja, das haben wir noch gedacht, dass wir uns noch ganz kurz mal quasi über unseren Podcast sprechen, nämlich über das Podcast-Jahr. Ich meine, es war ja jetzt das zweite Jahr des Podcasts, wo wir viel zu Hause aufnehmen mussten. Mhm. Wegen, ihr wisst es alle, dem großen C.
Wir haben jetzt quasi schon mehr zu Hause aufgenommen wahrscheinlich als in echt.
Das stimmt. Unser Podcast gibt es jetzt schon länger unter Corona-Bedingungen als ohne. Und mittlerweile sind wir auch da echt eingespielt, würde ich sagen. Mhm. Und dieses Jahr ist einiges passiert, wenn ich mir so die Liste angucke. Und wir dachten mal, dass wir nochmal zumindest eine Highlight-Folge, eine persönliche, hervorheben. Rebecca, welche war das denn für dich?
Jetzt komme ich.
Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, was wir alles gemacht haben. Ich habe das hier gerade auf. Moment, ich muss noch ein bisschen klicken. Denn wir haben ja dieses Jahr sehr viele außergewöhnliche Sachen auch gemacht. Es hat angefangen, nämlich eine Folge im Mai, die haben wir studentische Übernahme genannt. Da ging es um quasi die Seminarergebnisse unseres Podcast-Seminars. Da haben drei Studierende ein Input gepodcastet. Das würde ich sagen, war sehr besonders dieses Jahr. Und dann hatten wir noch kürzlich diese ganze Serie zu Verschwörungstheorien, die auch aus einem Seminar entsprungen sind. Aber was waren denn so deine Highlight-Folgen dieses Jahr oder deine eine Highlight-Folge?
Ich wieder mit einer Wahl, ne? Finde ich ganz
schwierig.
Ja, genau,
das
wieder.
Ist schwierig, haben wir heute gehört.
Deswegen mogel ich mich jetzt ein bisschen durch. Also ich finde natürlich immer alle unsere Folgen gut, ja, muss man sagen, ne? Ich fand aber tatsächlich die zur Stilforschung auch sehr, sehr schön. Mhm, also weil ich einfach das Thema irgendwie cool fand und man gemerkt hat, in wie viele Bereiche das reingeht. Mit Elisa Ronsheimer war das im April. Unsere Anatomie-Folge mit Björn Spittau. Also das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool. Und ich habe aber auch sehr gerne mit Adrian Daub gesprochen, weil ich den einfach als Gesprächspartner auch ganz, ganz, ganz gut fand und das Thema auch irgendwie. Und ich habe ja vorher auch nochmal, wir haben ja quasi auch über sein Buch gesprochen, was ich da auch gelesen hatte. Und irgendwie finde ich das dann auch mal ganz nett. Das ist ja bei uns immer so ein bisschen unterschiedlich, wie wir uns auf die Folgen vorbereiten und wie wir, worüber wir mit Menschen sprechen, ob wir ein bisschen allgemeiner über Themen sprechen oder doch so ein bisschen konkreter auf einen Text oder so bezogen. Und das fand ich auch mal wieder ganz schön, dass man dann auch so, ja, irgendwie noch näher dran war auch an dem Ursprungstext. Das fand ich jedenfalls ganz, ganz schön. Aber ich fand natürlich alles toll.
Mhm. Ja, ich fand auch eigentlich alles gut. Wenn ich mir die Liste angucke, sind echt viele Highlights dabei. Fällt mir auch schwer, da jetzt was rauszupicken, was ich mir besonders gerne vielleicht nochmal irgendwann anhöre. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass die Adrian Daub-Folge was Besonderes war. Ich fand aber auch die Literaturnobelpreis-Folge interessant.
Ja, stimmt.
Da habe ich auch selbst auch viel gelernt nochmal, wie es oft so ist. Ich würde trotzdem vielleicht noch so zwei Folgen, die wir mit anderen PodcasterInnen aufgenommen haben, hervorheben. Die sind nämlich so ein bisschen meine Lieblingsfolgen, nämlich Folge 25 und 26, einmal mit Ole Nymon und einmal mit Daniel Messner, einmal vom Podcast Wohlstand für alle. Da haben wir über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen und mit Daniel Messner über die Frage, was lernen wir aus der Geschichte 2.0. Ich glaube, die beiden Folgen zählen auch mit so ein bisschen zu meiner Jahreshighlights, weil ich mich auch einfach gefreut habe, mit den beiden zu sprechen.
Ja.
Natürlich habe ich die selber schon viel gehört. Ansonsten noch ein, was ich hervorheben will. Ich habe eine der lustigsten Aufnahmen, die wir bisher hatten, war, glaube ich, die mit den beiden von Entropie.
Ja.
Die Aufnahme habe ich zumindest eine sehr gute Erinnerung auch, dass wir da viel gelacht haben. Kommt, glaube ich, auch in der Folge ganz gut rüber. Aber es gibt, wie gesagt, viele Highlights. Also eigentlich ist jede Folge immer irgendwie was Besonderes. Von daher sind es nur noch mal so kleine Hörempfehlungen vielleicht.
Wir können festhalten, dass wir einfach eine sehr gute Auswahl immer treffen, oder? Also
genau,
ich meine, das ist ein Lob für uns selber, dass wir tatsächlich einfach immer so wirklich gute Gästinnen haben und eigentlich all unsere Folgen irgendwie immer schön werden.
Ja.
Und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wie du schon gesagt hast, fand ich auch extrem spaßig einfach die Aufnahme mit den Entropia Frauen und eben manche Themen auch, also manche Folgen auch besonders inhaltlich oder besonders, weil sie sich auf was bezogen haben oder weil man einfach irgendwie spannende Fragen verfolgt hat. Also auf jeden Fall haben wir immer noch Spaß am Podcasten. Das ist vielleicht auch ein gutes Resümee für 2021. Ja, wir sind gespannt. wie es weitergeht. Aber remote gehen, wahrscheinlich immer noch sehr.
Genau, und gehen freudig ins nächste Jahr, 2022. Das ist dann das dritte Jahr, in dem wir podcasten. Mhm. Eigentlich irre. Aber ja, bevor wir es vergessen, wir haben ja, mittlerweile sind wir ja beide noch tiefer in der Szene angekommen, kann man sagen. Wir werden podcast-süchtig. Rebecca, du hast ein Projekt gestartet dieses Jahr mit Christiane Attig, die ja auch schon bei uns im Podcast war.
Genau. Science Heroes, der Wissenschaftspodcast über Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft. Und das macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Also da haben wir auch immer echt schöne Gespräche. Und weil wir eben so ein bisschen so eine Mischung machen aus über die Forschung und über so Schwierigkeiten, also jetzt sei es als queere Frau zum Beispiel in Akademia oder in Akademia, in der Wissenschaft, oder eben einfach generell als Frau in der Wissenschaft, als schwarze Frau in der Wissenschaft. Wir müssen mit den nicht-binären Personen noch ein bisschen besser hinterherkommen, aber das ist tatsächlich gar nicht mal so leicht. Also, falls ihr tolle ForscherInnen kennt, Non-Binary, dann Vorschläge gerne an Science Heroes auf Twitter zu finden oder unter scienceheroes@gmail.com. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Genau, da haben wir jetzt, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen vorhin, da haben wir nämlich jetzt für unsere nächste Folge, da haben wir über Game Studies und Videospielmusik gesprochen. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Die kommt nächste Woche online. Und genau, oder nächste Woche? Doch, ja. Also jetzt, nee, warte, heute ist ja, Moment, wir senden das ja auch, wir sind ja nicht in Originalzeit. Also, die kommt am 29. Dezember raus, hört sie euch alle an. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Folge, aber ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist irgendwie auch immer noch so ein ganz cooler Fokus. Ebenso wie ja dein neuestes Projekt, was wir heute auch eigentlich viel ein bisschen angeteasert haben sozusagen.
Man hätte es vielleicht raushören können. Also man fragt sich vielleicht, warum gucke ich eigentlich so viel südkoreanische Produktionen? Natürlich, weil es mir Spaß macht, aber auch ein bisschen für mein Podcast-Projekt. vielleicht bin ich ein typischer Podcast-Süchtiger, weil ich habe ja jetzt 2019 haben wir zusammen praktisch theoretisch gegründet. 2020 habe ich dann Spore Radio ins Leben gerufen mit einem guten Freund. Da reden wir über Science-Fiction-Literatur und ist ein Podcast zum Mitlesen quasi. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter hier an der Stelle erwähnt. Und das neueste Projekt in der Podcast-Familie ist quasi Kino Korea. Ein Podcast, in dem ich bisher nur über südkoreanische Produktionen gesprochen habe, will aber auch etwas über nordkoreanische Produktionen machen. Manchmal mit WissenschaftlerInnen zu Gast, manchmal auch mit anderen PodcasterInnen. Es ist ein Filmpodcast, der aber, wo ich immer auch ein bisschen noch so die Geschichte der Filme ergründe, also quasi die so ein bisschen historisch einbette. Und es geht um koreanische Filme. Und könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn ihr da auch interessiert seid. Und wenn nicht, werdet ihr danach vielleicht interessiert sein, weil das ist ein sehr spannendes Feld, wie ich finde. Und ich erschließe mir das auch so ein bisschen selber durch den Podcast und gucke deshalb sehr viele südkoreanische Filme.
Und das passt ja auch super zu dem, was wir jetzt heute echt oft hatten als Thema, ne? Also so, und worüber wir auch in unseren tatsächlich vielen Folgen häufig sprechen, ne? So das Problem mit dem weißen westlichen Kanon und so. Von daher vielleicht auch echt ein guter Einstieg ins Thema, um irgendwie auch mal ein paar Empfehlungen zu kommen, die eben nicht in diesem ganz typischen Mainstream immer wieder empfohlen werden und die den Blick eben jetzt in diesem Fall in den asiatischen und südkoreanischen Raum öffnen.
Genau. Und hört gerne unsere anderen Podcast-Projekte, wenn ihr nicht genug habt von uns. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall im Januar wieder mit einer neuen Folge, praktisch theoretisch, der es dann wieder streng wissenschaftlich zugeht. Und ich würde sagen, bleibt gesund, lasst euch boostern, wenn ihr das könnt schöne Weihnachten.
Genau, frohe Feiertage vor allem für alle, die Weihnachten jetzt nicht so interessant finden. Habt einen schönen Jahreswechsel und einfach vielleicht ein paar erholsame, nette Tage oder auch nicht. Nicht erholsam, je nachdem, was ihr gut findet. und wir freuen uns sehr, dass ihr immer dran bleibt und uns zuhört und können nur sagen, wir sind dankbar. Ihr könnt uns jederzeit Themenvorschläge schicken oder Gästinnenvorschläge. Und wie immer findet ihr uns auch bei Instagram über praktisch-theoretisch, bei Twitter praktisch-theoretisch und könnt uns eine E-Mail schreiben unter praktisch-theoretisch@uni-bielefeld.de.
Genau, in diesem Sinne, schöne Feiertage, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.